Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuerlichen Folge von Nerds to Go, hier bei mir beim Geschichtenerzähler. Ich habe euch ja in vielen vorangegangenen Episoden oft mit dem Kleinsten und dem Allerkleinsten im Universum gequält. Heute möchte ich euch mal von etwas Großem erzählen, und zwar von unserem Sonnensystem. Ich muss euch gleich vorneweg sagen, in 5 Minuten wird das heute nichts werden. Dazu ist das Sonnensystem dann doch zu groß und wir wollen ja nicht einfach nur so drüber hecheln. Natürlich könnte ich es mir einfach machen und euch folgenden Merkspruch sagen. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten. So, und damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Außer das Zentralgestirn, die Sonne, die kommt darin nicht vor. Aber was besagt dieser Spruch nun? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten. Wenn man jetzt die Anfangsbuchstaben von diesem Satz nimmt, M, V, E, M, J, S, U, N und P, dann hat man fast, bis auf eine Ausnahme, unsere 9 Planeten des Sonnensystems. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und früher auch mal Pluto. Ah, Pluto darf kein Planet mehr sein, aber da kommen wir ja noch zu. Fangen wir mal in der Mitte an. Unsere Sonne. Unsere Sonne ist ein klasse G-Stern. G wie gut, mittelgroß, mittlere Wärme, mittlere Temperaturskala, mittlere Leuchtkraft, alles schön mittelmäßig und das ist auch gut so. Denn wäre die Sonne beispielsweise wie die Betelgeuse, ein roter Riese, dann wäre es schlicht und ergreifend viel zu warm auf der Erde. Nicht nur warm, sondern richtig heiß. Wäre es denn ein weißer Zwerg beispielsweise, dann wäre die Sonne zwar nicht so heiß, sondern eher kühler, aber wir müssten mit unserer Erde viel dichter dran sein, um in die sogenannte habitable Zone zu kommen. Und naja, würde man sagen, wäre nicht schlimm, sind wir halt dichter dran. Hauptsache die Temperatur auf der Erde stimmt. Aber so ist das nicht, denn die weißen Zwerge, die neigen zu Wutausbrüchen, gerade die Jungen, und überschütten ihr Planetensystem mit kolossalen koronalen Massenauswürfen, sogenannten KMAs. Und das ist gar nicht gut. Dann werden wir quasi gegrillt. Also ist es schon ganz gut so, dass die Sonne ein klasse G-Stern ist. Da haben wir mal richtig Glück gehabt. Aber okay, kommen wir mal zu dem ersten unserer Planeten, dem Merkur. Der Merkur ist eher ein sehr kleiner Planet, nur etwas größer als unser Mond, umkreist die Sonne sehr dicht und hat wegen dieser dichten Umlaufbahn eine sogenannte gebundene Rotation. Das bedeutet, er zeigt der Sonne immer eine und dieselbe Seite, so wie unser Mond auch nur der Erde immer eine Seite zeigt. Das hat ziemliche Auswirkungen auf den Planeten selber, denn eine Seite ist immer extrem heiß, um die 450 Grad, und die andere Seite ist immer extrem kalt, um die minus 170 Grad. Hätte der Merkur jetzt eine richtige Atmosphäre, wie beispielsweise die Erde oder die Venus, dann würden dort extreme Winde herrschen mit vielleicht sogar Überschallgeschwindigkeit. Er hat aber nun mal keine Atmosphäre, denn mit seinen gerade mal 4880 Kilometer Durchmesser ist er überhaupt nicht in der Lage, so ein Schwerefeld aufzubauen, um eine Atmosphäre halten zu können. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Planeten, die Venus. Die Venus wird ja gemeinhin auch als die Schwester der Erde bezeichnet. Nun ja, das war sie vielleicht auch mal, aber momentan oder jetzt ist sie es nicht mehr. Denn mit einer Oberflächentemperatur von ca. 450 Grad, einem atmosphärischen Druck von über 100 Bar und einer Atmosphäre, die aus Schwefeldioxid besteht und wenn es regnet, dann regnet es Schwefelsäure, kann man das nicht gerade ein Paradies nennen. Also ich möchte da keinen Urlaub machen und ich denke ihr auch nicht. Wie ist es jetzt dazu gekommen? Nun, zum einen muss man sagen, die Venus ist zwar erdähnlich vom Durchmesser, hat aber eine viel dickere Kruste und deswegen keine Plattentektonik. Des Weiteren muss sie mal, wahrscheinlich wird angenommen, von einem Planeten getroffen worden sein und zwar so ungünstig, dass sich ihre Drehrichtung umgekehrt hat. Im Gegensatz zu allen anderen Planeten im Sonnensystem dreht sie sich entgegengesetzt des Uhrzeigersinns und mit gerade mal einer Geschwindigkeit von 5 Kilometer pro Stunde. Das heißt, würde man vor dem Sonnenaufgang weglaufen, zu Fuß, hätte man einen ewigen Sonnenaufgang. Als Vergleich, Die Rotation der Erde beträgt um die 1500 Kilometer pro Stunde. Da muss man schon ganz schön rennen. Und dennoch wird vermutet, dass die Venus einmal tatsächlich erdähnlich war. Es kann sogar sein, dass dort Ozeane vorhanden waren und auch Landmassen entsprechend, Kontinente. Aber durch die fehlende Plattentektonik konnte der Vulkanismus Oberhand nehmen. Es fehlte ganz schlicht und ergreifend die Tektonik der Platten, die immer diese Vulkane zuschieben. Und so konnten die Vulkane ungehindert ihr Werk vollbringen und haben im Grunde genommen die Atmosphäre der Venus vergiftet. Und nicht nur vergiftet, sondern so extrem aufgeheizt, dass der Treibhauseffekt irgendwann einmal nicht mehr umkehrbar war. Und er hält bis heute an. Also sage ich mal, würde die Venus, falls wir uns mal entschließen wollten, einen anderen Nachbarplaneten zu besiedeln, doch eher ausfallen. Kommen wir zur Erde. Der dritte Planet im Sonnensystem, unsere Erde. Auch die blaue Perle genannt. Tatsächlich ist es so, dass die Erde als einziger Planet im Sonnensystem flüssiges Wasser bereithält und eine atembare Atmosphäre, die erst das Leben ermöglicht. Die Erde befindet sich in der sogenannten habitablen Zone, auch Goldlöckchenzone genannt. Ich finde diesen Ausdruck so genial. Und das ist die Zone um das Zentralgestirn, in welchem flüssiges Wasser auf dem Planeten möglich ist. Weiterhin hat die Erde eine sehr stabile Umlaufbahn, das haben wir unserem Mond zu verdanken. Unser doch relativ großer Mond stabilisiert die Erde, sodass sie nicht taumelt. All das und noch viele andere Dinge mehr waren die Voraussetzung dafür, dass sich Leben auf der Erde entwickeln konnte. Und somit auch wir. Kommen wir zum Mars, der nächste Planet in unserem Sonnensystem. Auch der Mars hat wahrscheinlich mal Ozeane gehabt und auch eine Atmosphäre, aber da er nur ungefähr halb so groß ist wie die Erde, konnte er aufgrund seines schwachen Schwerefeldes, seiner schwachen Gravitation, diese Atmosphäre nicht halten und sie ist schlicht und ergreifend im Weltraum vom Sonnenwind weggeblasen worden. Des Weiteren, dadurch, dass er so klein ist, hörte sein Kern auf, sich zu drehen und somit brach das Magnetfeld zusammen, was wiederum auch eine Ursache des Verlustes seiner Atmosphäre ist. Und deswegen ist er heute ein kahler, toter Planet. Ja, und das war es denn eigentlich auch schon mit den Gesteinsplaneten in unserem Sonnensystem, denn als nächstes kommt der Jupiter. Eigentlich, denn dazwischen ist eine große Lücke. Von Merkur bis Mars sind die Planeten recht ordentlich in einem halbwegs gleichen Abstand angeordnet. Aber zwischen Mars und Jupiter ist eine auffällige große Lücke. Und mit der Erfindung der Teleskope ist man dann irgendwann dazugekommen und hat festgestellt, dass es dort den sogenannten Asteroidengürtel gibt. Der Asteroidengürtel ist ein Bereich zwischen Mars und Jupiter, der aus Gesteinsbrocken besteht. Der größte davon ist Ceres, der eigentlich schon ein Planetoid ist, denn er ist richtig rund und macht tatsächlich über 20% der gesamten Masse des Asteroidengürtels aus. Aber dann gibt es auch andere Objekte von der Größe einer Murmel oder eines Sandkorns bis hin zur Größe eines Gebirges so groß wie der Himalaya. Nun gibt es verschiedene Theorien, wie dieser Asteroidengürtel mal entstanden ist. Eine Theorie besagt, dass einfach schlicht und ergreifend Reste von der Entstehung des Sonnensystems sind, die sich aufgrund verschiedenster Ereignisse und Ursachen nicht zu einem Planeten hatten formen können. Es gibt aber auch die Theorie, dass dieser Asteroidengürtel ein Überbleibsel einer Kollision zweier Protoplaneten ist. Wie dem auch sei, er ist nun mal da und ist Bestandteil unseres Sonnensystems. Dann kommt Jupiter. Jupiter ist ein Gasriese und zugleich auch der größte Planet in unserem Sonnensystem. Am auffälligsten an Jupiter ist der sogenannte große Fleck. Dieser große rote Fleck ist ein Wirbelsturm, ähnlich wie die Hurrikans auf der Erde, nur viel, viel größer und er besteht schon mindestens seit 450 Jahren, wahrscheinlich sogar viel, viel länger. Man kann sich die Größe dieses Wirbelsturms vielleicht mal so deutlich machen, unsere Erde hätte dreimal da drinnen Platz. So groß ist dieser Wirbelsturm. Vielleicht noch kurz zu seiner Atmosphäre, die besteht nämlich hauptsächlich aus Wasserstoff, ein bisschen Helium. Aber dieser Wasserstoff, das ja ein Gas ist, ist so stark komprimiert durch die große, durch diese riesengroße Gravitation des Planeten, dass es eher eine Dichte wie eine Flüssigkeit hat. Es verhält sich auch wie eine Flüssigkeit, ist aber immer noch ein Gas. Dann kommt Saturn. Saturn, natürlich bekannt mit seinen Ringen. Er ist aber nicht der einzige Planet, der in unserem Sonnensystem Ringe hat. Zum Beispiel Jupiter und Uranus und Neptun haben auch Ringe. Aber Saturn, seine Ringe sind so auffällig, dass die frühen Astronomen mit den ersten Fernrohren gemeint haben, es wäre ein Planet mit Henkeln. Der nächste Planet in unserer Reihe ist Uranus. Über Uranus lässt sich auch viel sagen, aber das würde jetzt auch den Rahmen hier sprengen. Nur so viel, er ist auch ein Gasplanet, ein Gasriese, nicht so groß wie Jupiter und Saturn. Und wird wegen seiner extrem kalten Oberfläche, weil er so weit weg ist von der Sonne, genauso wie Neptun, auch als Eisplanet bezeichnet. Aber eigentlich ist es ein Gasriese. Wo wir auch schon beim nächsten Planeten sind, Neptun. Neptun, ein Gasplanet, der viertgrößte in unserem Sonnensystem, hat eine bemerkenswerte Eigenschaft und das ist das Wetter auf ihm. Dort herrschen Stürme von bis zu 2100 Kilometer pro Stunde. Das muss ich mal überlegen. Fast doppelte Schallgeschwindigkeit. Also da muss man sich schon gut festhalten, damit man da nicht wegfliegt. Und damit wäre eigentlich unser Sonnensystem theoretisch zu Ende. Denn Neptun ist der achte und damit der letzte Planet. Lange Zeit war aber Pluto noch der Planet, Nummer 9. Aber am 24. August 2006 wurde er von der Astronomischen Gesellschaft als Planetoid herabgestuft. Und das eigentlich auch zu Recht, denn die Definition eines Planeten ist folgendermaßen. Erstens, er hat eine kugelähnliche Gestalt, hat Pluto auch, ist richtig. Zweitens, ein Planet umkreist sein Zentralgestirn, auch das macht Pluto. Auch diese Bedingung ist erfüllt. Aber drittens, er umkreist dieses Zentralgestirn, gemeint ist unsere Sonne, alleine, ohne einen weiteren Himmelskörper. Monde sind da nicht mit inbegriffen. Und da hat Pluto ein Problem. Denn er umkreist gemeinsam mit vielen anderen TNOs, sogenannten transneptunischen Objekten, auf einer Umlaufbahn die Sonne. Und manche dieser Objekte sind fast genauso groß wie er und auch rund. Von daher, warum soll er denn eine Sonderstellung haben? Und dort kommen wir nämlich auch zu einem weiteren Bestandteil unseres Sonnensystems, dem sogenannten Kuipergürtel. Dieser Kuipergürtel ist eben genau dieser Bereich, in dem sich die TNOs, die transneptunischen Objekte, bewegen. Und meistens bestehen diese Objekte aus Eis. Wenn sie denn dichter an die Sonne kommen, werden daraus Kometen. Nun, jetzt könnte man doch zum Schluss kommen, naja, nun ist endlich Schluss mit dem Sonnensystem, denn was soll da noch kommen? Ja, weit gefehlt. Es kommt noch allerhand. Zuerst einmal kommt die Heliosphäre. Die Heliosphäre ist der Bereich, in dem die Sonne noch Einfluss mit ihrer Strahlungsintensität auf ihre Umgebung hat. Und dieser Einflussbereich reicht bis weit hinter Neptun und hinter den Kuipergürtel hinaus. Das schnellste jemals von Menschen gebaute Objekt bisher ist Voyager 1 und auch das weit entfernteste. Diese Sonde durchflog am 16. Dezember 2004 den äußersten Rand der Heliosphäre und befindet sich seither im interstellaren Raum. Den Rand der Heliosphäre nennt man übrigens auch Heliospause. Ist denn nun Schluss mit dem Sonnensystem? Was kommt denn noch nach der Heliosphäre? Ja, dann kommt noch die Oortsche Wolke. Und die Oortsche Wolke ist ungefähr 1,5 bis 2 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Gehört aber trotzdem noch zum Einflussgebiet des Schwerefelds unserer Sonne. Die Oortsche Wolke ist eine Hohlkugel, eine Sphäre, bestehend aus Eispartikeln. Diese Partikel können die Größe einer Murmel oder auch, ähnlich wie beim Kuipergürtel, Größe eines Berges haben. Zur Verdeutlichung, wie weit das entfernt ist, die Voyager 1, die Sonde, die jetzt gerade die Heliosphäre durchflogen hat, bräuchte ungefähr 40.000 Jahre, um die Oortsche Wolke zu erreichen. Also wir werden das wohl nicht mehr so richtig erleben, glaube ich. Selbst der größte Optimist weiß, dass das nicht realistisch ist. Ja, aber nun sind wir endlich am Ende unseres Sonnensystems angelangt. Denn viel weiter draußen, ungefähr nochmal 2 Lichtjahre weiter, dort beginnt dann schon das nächste Sonnensystem. Unser nächster Nachbar. Und unser nächster Nachbarstern wäre Proxima Centauri mit einer Entfernung von 4,24 Lichtjahren zur Sonne. So als kleiner Hinweis nebenbei, wir mit unseren Raketen oder zum Beispiel auch Voyager 1 bräuchten um die 90.000 Jahre, um dorthin zu gelangen. Nun, da muss man sich schon jede Menge Leberwurstbrötchen einpacken, um die Reise zu überstehen. Aber unsere Reise für heute ist auch zu Ende. Ein kurzer Abriss über unser Sonnensystem, präsentiert von Alex, eurem Geschichtenerzähler.